Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Heute geht es bei uns hoch hinaus, etwas später in der Sendung mit den steigenden Wohnungspreisen in Innsbruck, die durch die Decke gehen. Und jetzt mit meinem ersten Gast, mit einem Musikstar, der gerade ebenfalls durch die Decke geht. Live aus Wien zugestaltet ist uns die Starmania 2. aus Osttirol, Judith Lisa Bogusch. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo. Danke, dass Sie da sein dürfen.
Frau Bogusch, Sie sind gerade mitten in den Proben für Starmania. Was können sich die Fans denn da erwarten von Ihnen und Ihren Starmaniacs?
Ja, ich glaube, es wird ganz ein buntes Programm mit vielen Highlights aus der Show. Und ich glaube, wir haben ganz viel Freude, gerade bei den Vorbereitungen. Und ich glaube, auf das darf sich das Publikum auch sehr freuen.
Das Ganze geht Anfang Juni los, allerdings leider nur im Osten Österreich. Gibt es eigentlich schon einen Termin, wo wir die Judith Bogusch auch einmal in Tirol oder in Osttirol sehen können?
Es gibt noch keine fixen Termine, aber ich hoffe, es folgen ganz, ganz bald ganz viele davon.
Sie müssen jetzt Interviews geben, gehen auf Tour. Das war vor, ich nehme mal an, ein paar Monaten noch völlig undenkbar. Wie hat sich die Karriere bis jetzt entwickelt, beziehungsweise dieses Jahr für Sie entwickelt?
Ich glaube, es war ganz spannend. Ja, stimmt. Vor Starmania war das natürlich nicht so. Also ich glaube, ich merke schon, natürlich ist da ein Unterschied da. Es ist ganz was anderes. Also wenn ich jetzt nicht bei Starmania dabei gewesen wäre. Aber ich finde, also weiß nicht, ich finde es total spannend, irgendwie so ein bisschen in das hineinzuwachsen und irgendwie lernen zu dürfen. Also ich glaube, man hat es bei der Show so ein bisschen gemerkt. Gerade so diese Talks mit der Arabella waren ja jetzt nicht so meine Stärke. Aber ich glaube, man lernt ein bisschen und ja, also ich hoffe, es wird, ich gehe mal davon aus, dass es nur besser werden kann.
Sie haben es ein bisschen angesprochen, diese Talks. Da nimmt man natürlich als junger Mensch auch sehr viel mit, steht plötzlich in der Öffentlichkeit. Was würden Sie sagen, was haben Sie denn am meisten gelernt in dieser Zeit bei Starmania?
Ich glaube, total vieles. Also natürlich vor allem gesanglich und jetzt auch an Bühnenerfahrung. Aber ich glaube, dass man auch voll viel persönlich irgendwie mitnehmen darf. Also auch zum Beispiel, wenn man jetzt mit Kommentaren irgendwie oder Feedback umgeht, ob jetzt von der Jury oder wenn man irgendwie Kommentare online liest oder so, ob das wurscht, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und ich glaube, damit umzugehen, das habe ich sicherlich schon so zumindest ein bisschen lernen dürfen.
Wie gehen Sie mit negativen Kommentaren auf Social Media oder sowas um? Oder hat es überhaupt welche gegeben?
Ja, ich glaube, ich meine, das Beste ist natürlich, wenn man das gar nicht so mitkriegt. Ich glaube, natürlich, ich glaube, Feedback ist immer wichtig, weil ich glaube, so wächst man und so lernt man weiter. Aber ich glaube, natürlich ist es jetzt, wenn jemand einfach nur was Negatives schreibt, ich glaube, wichtig ist einfach so, dass man sein Ziel vor Augen hat und irgendwie weiß, okay, wo will man hin? Und alles, was man an Feedback irgendwie mitnehmen kann, das irgendwie konstruktiv ist, wurscht, ob das jetzt irgendwie eher negativ formuliert ist oder positiv formuliert ist. Ich glaube, dass man einfach irgendwo lernen muss, selber zu entscheiden, okay, was nehme ich jetzt davon raus und woran arbeite ich oder was lasse ich einfach stehen und denke mir, ja, okay, das lasse ich jetzt einfach so, wie es war.
Es gibt viele Klischees rund um diese Castingshows, fast so viele, wie es Castingshows selber gibt. Hat es für Sie mal so einen Punkt gegeben, wo Sie gesagt haben, ich hätte mich vielleicht doch nicht bewerben sollen oder würden Sie jemandem zukünftig raten, sich doch zu bewerben, weil es einfach eine tolle Erfahrung ist?
Nein, ich glaube, ich würde jedem empfehlen, der irgendwie Interesse oder Freude an sowas verspürt, dass es einfach ausprobieren soll. Und ja, natürlich, ich glaube, Castingshows haben immer irgendwie positive wie auch andere Seiten. Aber ich glaube, das ist einfach Teil. Ich glaube, man weiß schon, wenn man sich für sowas bewirbt, man weiß ja irgendwie auch ungefähr, okay, auf was man sich ja einlässt. Aber ich finde, also ich habe das voll positiv erfahren und ich habe es voll genossen. Wie gesagt, ich habe voll viel lernen dürfen und ich glaube, ich würde es genauso wieder machen.
Haben Sie schon einen Plan für die Zukunft? Also soll die Musik denn die nächsten Jahre bestimmen oder gibt es da einen Plan B?
Nein, es gibt tatsächlich keinen Plan B. Und es ist witzigerweise, es war schon bei mir irgendwie ganz klar, als kleines Kind habe ich irgendwie immer so diesen Traum, sage ich jetzt mal, verspürt. Ich will irgendwie Sängerin werden, aber ich habe mich nie wirklich getraut, das zu sagen, weil ich mir halt irgendwie gedacht habe, hey, ich bin halt einfach nicht so gut. Und wenn ich das jetzt überall sage, dann ist das irgendwie nur ungut. aber ja, nein, also ich habe begonnen dann Musik zu studieren, also Medienmusik in Wien und also ich glaube, ich habe schon vor der Show meine Wege so ein bisschen in die Richtung gelenkt und das wird jetzt sich nicht ändern.
Vielleicht können Sie uns ganz kurz beschreiben, wie ist das Gefühl, wenn man da in einer Live-Show auch kurz vorm Auftritt auf der Bühne steht oder vor der Bühne steht und dann rausgeht, also wie viel Herzklopfen, wie viel Aufregung, wie viel Adrenalin ist da dabei?
Boah, ja, also ich war direkt vor dem Auftritt, das war für mich schon immer, also einfach da war ich einfach am meisten nervös. Und man geht vielleicht nur ganz kurz so den Text im Kopf durch. Ja, oder hofft halt irgendwie, sich so ein bisschen zu beruhigen. Und dann auf der Bühne ist es irgendwie immer gegangen. Also es war irgendwie so okay, weil man hat sich ja gut vorbereitet natürlich. Und dann hat man einfach das gemacht, was man die ganze Zeit geübt hat. Aber kurz vorher, das war schon der größte Nervenkitzel.
Sie haben es gesagt, Musikkarriere ist eigentlich der Plan A und es gibt keinen Plan B. Wie soll das jetzt weiter verlaufen? Sie haben eine Single draußen, die man aus Armenien auch kennt. Wie soll der weitere Weg da gestaltet werden?
Boah, ja, ich glaube, wir können jetzt nur wenig ganz konkrete Schritte sagen. Ich glaube, vieles ist ja vielleicht einfach mal ausprobieren und schauen, irgendwie ja, sich in eine Richtung zu bewegen, viele Songs zu schreiben, Leute kennenzulernen und viel Musik zu machen. Und ich glaube, oder ich hoffe mal, dass sich da dann einfach viele Sachen ergeben. Und eben wie gesagt, also ich kann jetzt noch nicht ganz konkret sagen, da habe ich das und da mache ich das und das, sondern ich glaube, vieles ist jetzt so für mich der nächste Schritt, einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, man merkt dann eh, was passt oder was mir sein.
Gibt es da musikalische Vorbilder für Sie, wo Sie sich vielleicht orientieren würden?
Ich bin ganz ein großer Ed Sheeran-Fan, wie wahrscheinlich sehr viele.
Also sehr hoch gegriffen dann?
Ja. Ja, ich meine, ich glaube, man darf sich ja ruhig irgendwie hohe Ziele setzen. Na, aber also ich schreibe eigentlich persönlich auf Deutsch Lieder, aber ich mag einfach seine Art, wie er Songs schreibt. Ich finde, das geht irgendwie total nah, weil ich finde, er schreibt einfach sehr persönlich und irgendwie verpackt er das so gut in einfach Musik und das berührt mich oft sehr. Und ja, ich glaube, das ist ein Ziel, mit Musik Menschen zu berühren und irgendwie Geschichten zu erzählen, wurscht welche Lebensphase, ob jetzt Freude, Trauer oder was auch immer, aber einfach Musik und Kunst damit zu machen.
Sie sind jetzt Zweite geworden bei Starmania. Wie groß ist der Schmerz, nicht Erste geworden zu sein? Oder sagen Sie sich, die größte Karriere aus Starmania hat eigentlich die damals Zweite, Christina Stürmer, erreicht?
Ja, also ich bin jetzt überhaupt nicht traurig oder so. Also ich glaube, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde, der Stefan ist einfach so verdient, auch da als Erster rausgegangen aus dieser Show. Ich finde, er hat einfach eine Wahnsinnsstimme. Ja, ich glaube, es ist so, immer natürlich, wenn man gewinnt, freut man sich ja. Also das kann ich jetzt auch nicht abstreiten, dass man nicht freuen wird, wenn ich jetzt gewonnen hätte. Aber ich glaube, natürlich, also für mich schon auch so ein bisschen ein Druck, der vielleicht abfällt, einfach, dass man diese Bürde eines Siegers in dieser Show noch nicht zu tragen hat. Ich glaube, dass auch viel vielleicht dann genau, dass einfach dann viel eine Möglichkeit ist, einfach meinen Weg zu gehen, ohne jetzt, dass jeder im Hinterkopf hat, die hat diese Show gewonnen.
Sie sind jetzt schon seit einiger Zeit in Wien. Wie sehr fehlt Osttirol oder wie viel Osttirol ist noch in der Judith Bogusch?
Oh ja, ich muss sagen, immer mehr. Also ich merke schon, je länger, dass ich weg bin von zu Hause, also bin ich jetzt schon 3 Jahre in Wien, ich merke schon immer mehr, also ja, in meiner Heimat bleibt einfach Heimat. Und allein, wenn man heimfährt und man steigt irgendwie so aus dem Auto aus und man riecht so die Luft, also die Heimatluft und die Landluft. Und ich finde irgendwie, das so mal tief einatmen, man weiß einfach, man ist daheim. Und ich glaube, das wird sicher nicht ändern.
Also in der Zwischenzeit, zwischen dem ganzen Starmania-Trubel, schon einmal die Gelegenheit gehabt, nach Hause, nach Matrei zu kommen?
Ja, voll. Also ich bin dann heimgefahren für ein paar Tage und habe die Zeit mit meiner Familie sehr genossen. Einfach mal runterzukommen, irgendwie so den ganzen Trubel ein bisschen hinter mir zu lassen und einfach mal daheim sein. Ja, das habe ich sehr genossen.
Letzte Frage, Frau Bogusch. Wenn jetzt nochmal zu Ihnen jemand kommt und sagt, soll ich bei Starmania mich bewerben? Was sagen Sie dem, Jan?
Ja, auf alle Fälle. Also ich würde einfach sagen, probier es einfach aus, weil ich glaube, man hat das eh oft nicht so in der Hand, was so passiert. Und ich glaube, man kann einfach so Sachen einfach ausprobieren und dann sieht man eh, wie weit geht die Reise, wohin kann es gehen und wurscht, wie weit die Reise geht. Ich glaube, im Endeffekt ist immer, was man selber davon machen möchte und was man selber erreichen möchte. Und ich glaube, das kann durch eine Castingshow sich positiv wenden. Aber halt, ich glaube, ganz wichtig ist, was man einfach danach weitermacht.
Sehr schön. Judith Bogusch, ein Name, von dem wir sicher noch viel hören werden. Vielen Dank und schöne Grüße nach Wien und viel Erfolg für die Starmania-Tour.
Ja, danke schön. Liebe Grüße zurück.
Innsbruck ist ein teures Wohnpflaster und Innsbruck bleibt wohl auch in absehbarer Zeit ein teures Wohnpflaster. Für viele Menschen ist eine städtische Wohnung die einzige Möglichkeit, noch in der Stadt hier wohnen zu bleiben. Doch die Liste ist sehr lang. 2000 Menschen stehen auf dieser Wohnwerberliste. Die Kriterien halten sie wahrscheinlich sehr klein. Deswegen ist der Wohnungsbedarf in Innsbruck weiterhin sehr groß. Darüber wollen wir heute diskutieren mit der Obfrau des Wohnungsvergabeausschusses, Renate Kramer-Stark von den Grünen, und ihrem Stellvertreter im Ausschuss, SPÖ-Stadtparteiobmann Benjamin Blach. Herzlich willkommen an Sie beide. Frau Kramer-Stark, ich möchte mit Ihnen beginnen. Welche Stellschrauben hat eigentlich die Stadt, um den Wohnungsnotstand in Innsbruck besser in den Griff zu bekommen?
Ja, Herr Witting, nochmal vielen Dank für die Einladung jetzt. Ich denke, Sie sprechen da zwei Themen an. Das eine ist sozusagen, sind die Wohnungspreise, und das andere die Qualität des Wohnens, gerade in den städtischen Wohnanlagen. Und was die Wohnungspreise anbelangt, so kann ich sagen, dass wir in unseren 17.000 städtischen Wohnungen, die wir ja derzeit vergeben können, oder nicht gerade vergeben können, wir vergeben ungefähr pro Jahr 500 so im Schnitt, dass wir da über sehr große Bandbreite jetzt schon verfügen, was die Mieten anbelangt, die Mietpreise. Da geht es von den Richtwertmieten, die sehr günstig sind, bis zu den ausfinanzierten Wohnungen, wo die Wohnbeförderungskredite ausgelaufen sind nach 25 Jahren, und das sind eher die teureren Mieten. Also wir bieten eigentlich am breiten Publikum jetzt schon Wohnungen von sehr günstig bis weniger günstig an, sage ich mal. Was die Qualität des Wohnens betrifft, da muss man sagen, dass wir da sicher Verbesserungsbedarf haben, was den Ruf der städtischen Wohnungen betrifft, aber natürlich auch das Service sozusagen rund um die städtischen Wohnungen. Und da haben wir Innsbrucker Grünen gerade letzten November zwei Vorschläge vorgelegt im Stadtsenat, die leider keine Mehrheit gefunden haben, noch, würde ich sagen. Aber das eine wäre eben, was das Service betrifft, eine Wohnservicestelle, das würden wir also nennen. Und das andere wäre, dass man gemeinschaftliche Wohnformen oder alternative Wohnformen zulässt. So, das wäre mal das eine. Das sind unsere Stellschrauben, die wir bedienen wollen.
Würden Sie meiner Einschätzung Folge leisten, dass man sagt, in den kommenden Monaten könnte eine städtische Wohnung für viele Menschen der letzte Ausweg sein, um in Innsbruck bleiben zu können?
Ja, wir erleben gerade die Teuerungswelle. Wir haben ja in der Stadt Innsbruck, der Bürgermeister hat diesen runden Tisch Teuerung eingerichtet. Und natürlich, wir haben den Druck von unten immer schon gespürt. Also gerade was Sozialvereine in Innsbruck betrifft, die ja immer mehr eingefordert haben, sie wollen nur mehr Wohnungen in der Vergabe haben für ihre Klientel. Aber der Druck wird sicher größer werden. Das bin ich mir ganz, also da habe ich keinen Zweifel darüber.
Keinen Zweifel daran hat auch der Benjamin Blach von der SPÖ. Sie haben in der TT vorgeschlagen, die städtischen Wohnungen auch für den Mittelstand zu öffnen. Warum und was würde das bringen?
Es geht darum, Sie haben selber angesprochen, einen Wohnungsnotstand, und wir sehen den ganz klar. Und es geht darum, dass wir einerseits das Angebot von Seiten der Stadt vergrößern, indem wir ganz klar sagen, dass privaten Investorenbauten ein Riegel vorgeschoben wird und andererseits eine Priorisierung bei der Baulandmobilisierung für den geförderten Wohnbau passiert und dann eben eine Erweiterung des berechtigten Kreises, weil wir sehen, dass die derzeitigen Vergaberichtlinien den realen Kosten, die man jetzt vor allem im Zuge der Teuerungswelle normal klarer sieht, nicht gerecht wird. Wenn ich darüber rede, dass eine alleinerziehende, berufstätige Frau 1500 Euro Einkommen hat und erst ab einer Wohnbelastung von 650 Euro oder mehr an Zugang hat, sich für städtische Wohnungen vormerken zu lassen, dann ist es nicht mehr den Realitäten unserer Stadt entsprechend. Und daher muss es ein mehr an Angebot geben und einen offeneren Zugang, auch im Sinne einer sozialen Durchmischung und einer Öffnung für den Mittelstand.
Aber eine Öffnung der städtischen Wohnungen wird ja den Druck von unten nicht wirklich wegnehmen, oder? Der Druck wird eigentlich nur größer werden damit.
Man ist im Endeffekt dann einfach ehrlich mit sich und sagt, okay, wir stellen uns dem Problem und machen nicht künstlich den Bezieherinnenkreis oder den Anspruchskreis klein, sondern man stellt sich dem Problem als ein Ganzen. Und da, glaube ich, muss man dann einfach auch ganz klar neben der Öffnung der Vergaberichtlinien, die an sich einmal natürlich an der Problematik nichts ändert, sondern nur den Bezieherinnenkreis weiter, auch andere Maßnahmen setzen, wie zum Beispiel die von uns geforderte Baulandmobilisierung durch die Ausrufung eines Wohnungsnotstands, Ausweisung von Vorbehaltsflächen und an Widmungsstopp für Investorenbauten.
Wenn wir da Ihr Gedankenmodell weiterspinnen, wie groß wäre dann die Warteliste der SPÖ, wenn man das im Vergleich zu den jetzt 2000 Bewerbern irgendwie in Kontext setzt?
Ich glaube, das kann man schwer seriös abschätzen, aber ich würde sicher sagen, dass wir da in Bereichen sein, wo wir sicher vom Doppelten bis nicht das Eineinhalbfache ausgehen müssen. Gell? Das ist natürlich ein administrativer Aufwand, und da bin ich ganz bei der Frau Kollegin Kramer-Stark. Da braucht es eine zentrale Wohnservicestelle, die wir immer unterstützt haben. Aber man muss sich einfach dem Problem dann gesamtheitlich stellen, was nicht heißt, und das will ich ganz klar betonen, dass nicht sozial ganz brenzlige Fälle natürlich bevorzugt im Sinne unserer Punktevergabe dann auch Zuweisung erhalten.
Frau Kramer-Stark, wird diese Liste künstlich klein gehalten?
Also für uns Innsbrucker Grüne ist es immer nur so, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Eigentlich wollten wir sozusagen, hätten wir jetzt das Sagen allein, dass sozusagen das von der Spekulation, gerade von der Wohnraumspekulation ausgenommen wird. Das wird uns nicht gelingen in absehbarer Zeit sozusagen. Trotzdem ist Wohnen ein Grundbedürfnis und die Wohnungsvergabekriterien sind ja sozusagen ein Objektivierungsinstrument, sind dazu geschaffen worden, um eben die zuerst zu versorgen mit Wohnraum, die den Bedarf am dringendsten haben. Und jetzt, wenn ich das jetzt aufmache, diese Liste, und mehr Bewerberinnen zulasse, wobei wir ja der Meinung sind, dass die Einkommensgrenzen, die sich ja an der Tiroler Wohnbauförderung orientieren, jetzt schon großzügig sind, so darf ich ja als Paar, darf ich sozusagen zusammen ein Nettoeinkommen von 6.000 Euro haben. Und das wäre auch eine Frage, was ist denn eigentlich der Mittelstand? Aber okay, jetzt sozusagen dann, wenn ich das zulasse, dass ich das aufmache, dann habe ich halt einfach viel mehr Bewerberinnen und Bewerber und verlängere eigentlich die Wartezeit, solange ich diesen Pool an Wohnungen nicht entsprechend schnell vergrößere. Also da muss man einfach auch ehrlich sein, das wird wahrscheinlich den Bedarf nicht mehr decken helfen.
Herr Blach. Da muss ich jetzt ganz kurz einhaken, weil die Probleme sind nicht die Einkommensgrenzen an sich, die sich an der Tiroler Wohnbauförderung orientieren, sondern es geht darum, es ist derzeit so, dass mehr als 40% des Haushaltseinkommens für das Wohnen ausgegeben werden muss, um überhaupt eine Vormerkung zu ermöglichen. Das führt dazu, dass wir Situationen haben, dass sich Menschen bewusst in teureren Wohnungen einmieten, damit sie dann überhaupt die Chance haben, einmal auf einen unbefristeten Mietvertrag in ein städtisches Mietverhältnis zu kommen. Und das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Da müssen wir einfach uns insofern öffnen, dass es ein klares Angebot auch an den Mittelstand gibt, um zu sagen, ja, ich habe auch mit einer längeren Wartezeit die Chance auf eine städtische Wohnung mit einem unbefristeten Mietvertrag und damit auch eine Zukunft in dieser Stadt. Und wir haben nicht das Problem, dass immer weiter die Menschen aus unserer Stadt verdrängt werden.
Das, was die Frau Kramer-Stark gerade angesprochen hat, ist man mit 6.000 Euro Haushaltseinkommen in der Mittelstand?
Ich glaube, bei den derzeitigen Kosten gehört man da sicher schon zum gehobenen Mittelstand, wenn nicht darüber. Aber wir reden ja ganz oft nicht von Leuten mit 6.000 Euro Monatseinkommen und man muss sich dann auch schauen, wie viele Kinder sind im Haushalt, welche anderen Verpflichtungen gibt es. Aber was man sich schon sagen muss, ist, unter den derzeitigen Voraussetzungen mit dem Immobilienmarkt da in Innsbruck, wenn wir über Eigentum reden, dann hat man mit einem passablen Einkommen von einem Haushaltseinkommen von 3.000, 4.000 Euro oft schwierig bis gar keine Chance, vor allem jetzt mit den verschärften Vorgaben, ein Eigentum sich zu schaffen. Und da ist dann der einzige Weg, um langfristiger Zukunft in der Stadt zu haben, einen Zugang zu einer städtischen Wohnung mit einem unbefristeten Fernmietvertrag.
Ich würde Ihnen beiden gerne eine Überschrift aus der TT vom 20.08.2020 vorlesen. Da steht, dass die Kriterien für eine Stadtwohnung auf dem Prüfstand stehen. Das ist jetzt 2 Jahre her. Verändert hat man nichts. Warum?
Jetzt würde ich total gerne nur einen Satz zum Mittelstand sagen. Ja, darf ich das? Gerne. Und zwar, ich denke, natürlich gibt es ein Angebot an den Mittelstand auch von den Innsbrucker Grünen aus. Und zwar, wir wissen, auf der Liste für leistbares Eigentum stehen derzeit rund 700 Bewerberinnen und Bewerber. Und denen wollen wir ja auch was anbieten, wobei wir dann am anderen Ende wieder das Problem haben, dass wir ja verhindern wollen, dass diese Wohnungen, die wir sozusagen ins Eigentum geben, irgendwann doch wieder sozusagen verkauft werden, sehr viel teurer, das wissen wir einfach auch. Und wir haben das Angebot, dass eben mit Gemeinschaftswohnformen, ich selber wohne ja in so einer Wohnform, das durchaus auch ein Angebot an den Mittelstand ist, weil wir wollen ja lebendige Nachbarschaften, wir wollen ein gutes Zusammenleben in den städtischen Wohnhäusern. Und wer da was investieren möchte, sozusagen auch im Sinne des Gemeinwesens, der ist sehr willkommen, auch im Sinne der Durchmischung. Zu den Kriterien.
Genau,
zu
den Wohnungsvergabekriterien. Warum ist dann nicht wirklich was passiert in 2 Jahren?
Ich verstehe, dass das kritisch gesehen werden kann. Es war so, dass wir mit der Koalition, die damals ja noch existiert hat, die Novellierung der Vergaberichtlinien erledigen wollten im Jahr 2020. Wir alle wissen, es kam dann Corona. Die Arbeitsgruppe, die zu dem Zeitpunkt existiert hat, hat sich darauf verständigt, dass man das gern persönlich diskutieren will. Vergaberichtlinien betreffen ja heikle Themen, sage ich einmal, und das wollten wir persönlich diskutieren, lieber als online. Es hat im Hintergrund trotzdem Fragen gegeben, die man einzeln sozusagen behandelt hat, auch mit Einbeziehung der Ämter. Das Wohnungsamt, die Stadtplanung waren da beteiligt Und diese zwei Beschlüsse, die ich schon angesprochen habe im Stadtsenat letzten November, waren zum Beispiel ein Ergebnis daraus, dass man eben gesagt hat, man möchte eine Wohnservicestelle aufstellen und man möchte sozusagen gemeinschaftliche Wohnformen zulassen.
Das hat alles keine Mehrheit bekommen?
Das hat alles keine Mehrheit gekommen. Genau, jetzt wird sozusagen, wir haben jetzt das ganze das Frühjahr daran gearbeitet, einen Prozess aufzustellen, wie man unter diesen neuen politischen Verhältnissen, die es in Innsbruck gibt, sozusagen gut miteinander in Diskussion kommt zu den Themen. Da wird jetzt der Bürgermeister wird es noch vor dem Sommer vorstellen, wie man das genau abhandeln möchte.
Sprich, es kommt da jetzt noch einmal neuer Schwung
in das. Es kommt absolut, genau. Nein, es sind dringliche Themen auf dem Tisch, die man einfach diskutieren muss.
Herr Blach, Sie sitzen auch im Ausschuss. Warum ist da nichts weitergegangen?
Ich persönlich habe Vorschläge auf den Tisch gelegt. Ich habe urgiert, dass es weitergeht. Ich habe es mit der Frau Kollegin immer wieder thematisiert. Ich bin froh, dass jetzt zumindest dieser Vorschlag, den wir eingenommen, hier auf den Tisch gelegt haben, hoffentlich auch als Anlassfall genommen wird, damit man wieder in ernsthafte Verhandlungen diesbezüglich gehen kann.
Sie haben es gerade vorher angesprochen. Die soziale Durchmischung ist immer wieder Thema und wird auch kontroversiell diskutiert. Vielleicht sagen Sie für unsere Zuschauer mal, was bedeutet soziale Durchmischung und wie sehen Sie das in Innsbruck?
Ich sehe das einerseits bei uns sehr gut gegeben, aber wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass das weiterhin der Fall ist. Und ich sehe es so, das fängt architektonisch an, dass wir in Wohnanlagen von Single-Wohnungen, von Wohnungen im Zwei- und Dreizimmerbereich für kleine Familien bis hin zu großen Wohnungen mit größeren Familien verschiedenste Bevölkerungsgruppen in einer Wohnsiedlung zusammenbringen, um einerseits gegenseitig einen Austausch zu fördern und andererseits aber nicht natürlich Menschen, die ja ganz ein kleines Einkommen haben, massenhaft, wie man es in manchen anderen Städten hat, in eigenen Häusern als sogenannte Sozialbauten dort quasi unterzubringen, sondern nein, es soll so sein, dass von der Lehrerin, dem Lehrer bis hin zur Polizistin, dem Polizisten, bis hin zu der Person, die vielleicht gerade auf Arbeitssuche ist, man gemeinsam eine Wohnung findet in einer Anlage und so ein gedeihliches soziales Leben gemeinsam möglich ist.
Frau Gammerstark, die Grünen tun sich mit der sozialen Durchmischung manchmal ein wenig schwer. Warum?
Also wir tun uns überhaupt nicht schwer. Soziale Durchmischung an und für sich ist nur für uns sozusagen ein Schritt auf dem Weg zu dem Effekt, den wir uns wünschen. Und das betrifft einfach das gute Zusammenleben in lebendigen Nachbarschaften. Soziale
das ist
Durchmischung.
Sehr breit gefasst.
Nein, ich würde sagen, das, was der Herr Kollege angesprochen hat, das ist ja absolut richtig. Da stehen wir auch voll dahinter. Zur sozialen Durchmischung stehen auch die Innsbrucker Grünen. Nur es ist so, dass das eine Voraussetzung für das gute Zusammenleben ist. Nur weil man Menschen mit niedrigem Einkommen in Wohnungen neben Menschen mit mehr Einkommen, sage ich mal, setzt, passiert ja nur nichts. Und dass eben dieses gute Zusammenwohnen, diese lebendigen Nachbarschaften, auch funktionieren können, da braucht es einfach eine Begleitung, da braucht es einen Kümmerer, eine Kümmererin und genau solche Vorschläge liegen ja am Tisch. Die Einzugsbegleitung, die Innsbrucker Grünen auch immer wieder betonen, das ist auch ein Format auf dem Weg dahin. Und in der Kampagne zum Beispiel Reiterareal ist es ja schon, glaube ich, finden wir, ist es ja vorbildlich gelungen, dass man diesen Weg ja auch beschreitet.
Sie sprechen das Kampagnenareal an, das wird am Montag, sage ich mal, offiziell übergeben. Gilt so auch als Vorzeigemodell, teilweise wird es aber auch sehr kritisch gesehen. Wie stehen Sie da dazu, zu dieser Kritik, dass es da auch natürlich wieder eine Art Ghettobildung gibt?
Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, eine Ghettobildung, sondern im Gegenteil, es ist ja dieser Wohnungsmix schon angesprochen, da hat man sehr genau darauf geachtet, dass von ganz kleinen Wohnungen bis zu Familienwohnungen gibt sozusagen. Allein das ist schon ausschlaggebend für einen guten Mix. Und dann hat man auf alle anderen Aspekte gut geschaut, so dass die bestehende Nachbarinnenschaft, dass die schon einbezogen wird sozusagen in den Prozess, in die Planung, dass eine gute Infrastruktur vor Ort ist, dass genug Grün- und Gemeinschaftsflächen gibt. Also ich glaube, das ist auch mit Kümmerer vor Ort, das Stadtteilzentrum ist da involviert. Also ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen.
Ist das Einzugsbegleitung oder ist diese Einzugsbegleitung ein städtische Aufgabe? Also muss das die Stadt machen oder sollte es nicht eigentlich der Bauträger machen?
Also müssen tun wir nicht, ja, aber wir wollen, weil wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und wir haben ein Konzept, das jetzt österreichweit beachtet wird, das auch schon Preise gewonnen hat und wir möchten einfach, wir möchten, dass sich das für alle städtischen Anlagen sozusagen ausgeht, dass das durchgeführt werden kann. Aber natürlich wäre es auch schön, wenn das irgendwann die Wohnbauträger oder auch die Hausverwaltungen selber machen würden. Ja, aber wir gehen jetzt mit gutem Beispiel voran. Wir wollen das haben, deswegen zahlen wir es auch jetzt einmal.
Ja. Herr Blach, Kampagneareal, städtische Einzugsbegleitung. Ihr Standpunkt dazu?
Kampagneareal, ganz wichtig, weil man dort auch vom städtischen Areal nachhaltig wieder leistbares Wohnen schaffen. Ich glaube, den wahren Mehrwert vom Kampagneareal wird man erst in einigen Jahren sehen, wenn dann auch die gesamte Grünraumgestaltung auf diesem Areal basiert, weil es eben darum geht, dass man ja quasi in den Ecken an Wohnbau dort realisiert und dann in der Mitte sehr großzügige Freiflächen mit Sportanlagen und so weiter.
Was aber noch sehr lange dauern wird.
Das ist in der Tat der Fall. Deswegen ist es auch wichtig, dass es jetzt schon Angebote direkt vor Ort gibt, um da auch die Lebensqualität, glaube ich, dementsprechend zu unterstützen. Und bezüglich der Einzugsbegleitung seien wir für sowas immer offen. Nur man muss sich halt anschauen, in welchem Ausmaß soll das passieren und was ist das, was auch die Leute wirklich wollen. Gell? Also wir sind ganz klar dafür zu haben, dass wenn es darum geht, eine Begleitung am Anfang im Sinne einer Unterstützung und einem Ankommen in einem Stadtteil auf die Wege zu stellen, ist das absolut richtig. Aber ich glaube, man darf die Leute auch nicht bevormunden und ihnen dann quasi sie an der Hand nehmen und sagen, wie denn eine gedeihliche Nachbarschaft zu funktionieren hat. Da muss man, glaube ich, schon auch die Leute so viel selber sein lassen, dass sie dann auch wirklich sehen, wie sie mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn gemeinsam leben und auch zusammenleben wollen und wie sich das dann vor Ort entwickelt. Und da ist die Grundvoraussetzung dafür, glaube ich, dass es einfach eine gute Besiedlungspolitik gibt und dadurch ja einfach die Möglichkeit innerhalb der städtischen Wohnungsvergabe da möglichst ausgewogen zu besiedeln.
Eine städtische Aufgabe, die Einzugsbegleitung?
Ich sehe es nicht primär als städtische Aufgabe, ich sehe es als einen Service, den man zusätzlich anbietet und die Wohnbauträger zum Beispiel weisen ja zu Recht darauf hin, wer zahlt im Endeffekt die Rechnung, entweder die Steuerzahlerinnen oder Steuerzahler oder die Mieterinnen und Mieter, und wir stehen dafür, dass man natürlich die Mieten möglichst kostengünstig erhaltet.
Die Teuerungswelle kommt auf die Menschen zu. Wie bereitet sich der Ausschuss bei Ihnen auf das vor, was da vielleicht jetzt noch kommt? Also glauben Sie, dass die Liste größer wird? Von Menschen, die sich das jetzt einfach gar nicht mehr leisten können.
Ja, also ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich auch Zeitverzögerung, so wie bei allen Dingen. Ich denke mal, dass der runde Tisch Teuerung, das ist wichtig, dass der eingerichtet worden ist. Wie weit das dann den Ausschuss betreffen wird, der Ausschuss beschließt ja tatsächlich hauptsächlich wirklich Notfälle, die unmittelbar versorgt werden müssen.
Aber die werden wahrscheinlich auch mehr werden.
Und oder? Die werden vermutlich mehr werden, ja. Also aber da sind wir, glaube ich, ein gutes Team, das das auch gut bewältigen wird, so wie wir es auch bis jetzt gemacht haben und ja, auch mit den Amtsführenden gut zusammenarbeiten.
Sie haben es vorher auch angesprochen, es bräuchte natürlich wahrscheinlich mehr Wohnungen. Herr Blach hat es auch angesprochen. Ja. Wie viel würden Sie sagen, braucht es denn insgesamt in Innsbruck städtische Wohnungen? Die Stadt hat für 17.000 Wohnungen das Vergaberecht, das ist schon ganz schön viel, aber wie viel braucht es denn noch? Wie viel müsste man denn noch bauen?
Also wir waren im September in Wien, da war der Kollege leider nicht dabei, wo es auch um Baugruppen gegangen ist, um das Thema Gemeinschaftswohnformen. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen aus Wien gemeint, sie können 75% aller Wienerinnen und Wiener können sie eine städtische Wohnung anbieten. Was ja unglaublich viel ist, das würde ich mir wünschen in Innsbruck. Das werden wir so schnell nicht herbringen, aber dass wir so auf 20.000 kommen, das war jetzt schon so ein Ziel in den nächsten, sage ich mal, 10 Jahren.
Hm. Ja. Beispiel Wien, das hört der SPÖ-Stadtparteiobmann wahrscheinlich gerne.
Ja, ich glaube, jahrzehntelange sozialdemokratische Wohnbaupolitik macht sich da bezahlt. Gell? Also ich habe mir die Zahlen angeschaut, in Innsbruck haben wir 77.500 Wohnungen und davon eben die 17.000 in der städtischen Vergabe. In Wien reden wir bei 900.000 Wohnungen über fast 500.000, zumindest im indirekten Einflussbereich der Stadt, wenn dann noch darüber hinaus, wie es die Frau Kollegin angesprochen hat. Und ich glaube, das ist der einzige Schlüssel. Und das aber auch, und das ist uns immer wichtig, nicht damit verbunden, dass man jede freibleibende Fläche in Innsbruck noch weiter verbaut, sondern damit verbunden, dass man ganz klar sagt, private Bauträger, die dort wirklich nur bei uns Betongold realisieren würden, wo ich mir auch oft vom Herrn Bürgermeister wirklich ein bisschen ein klareres Bekenntnis gegen solche Vorgänge erwarten würde, denen gehört der Riegel vorgeschoben und diese knappen Flächen für den geförderten Wohnbau mobilisiert. Und ich glaube, nur mit einem langfristig gestärkten öffentlichen Wohnungsangebot können wir auch den privaten Markt halbwegs im Griff erhalten. Weil wenn es eine Alternative gibt, dass die Leute eine wirkliche Perspektive haben auf eine geförderte Wohnung, auf eine städtische Wohnung, dann gibt es eine Alternative und die privaten Vermieterinnen und Vermieter können sich jetzt unter Anführungszeichen nicht mehr alles erlauben.
Aber einer der Hauptkritikpunkte an dieser Legislaturperiode ist auch, dass eigentlich sehr wenige Projekte auch im städtischen Bereich in der Pipeline sind. Woran liegt das?
Das liegt einerseits natürlich dran, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir das sehr genau angeschaut, dass wenig Flächen noch direkt im Einflussbereich der Stadt übrig sind. Das ist ja das große Problem, was die geförderten und gemeinnützigen Bauträger zu Recht kritisieren. Und andererseits natürlich an der verfahrenen politischen Situation. Das braucht man nicht schönreden. Und deswegen, glaube ich, braucht es jetzt das Bekenntnis. Daher zum Beispiel auch mein Antrag, dass wir in Sachen Vorbehaltsflächen endlich weiterkommen, in Sachen Baulandmobilisierung, weil nur wenn wir jetzt das Bauland mobilisieren, haben wir dann perspektivisch in 10, 20 Jahren, ich sage jetzt für meine Generation, auch die Chance, dass man dann wirklich nachhaltig was verbessert an der Situation in der Stadt.
Das Thema Wohnen wird uns in Innsbruck sicher noch ein wenig beschäftigen. Letzte Frage an Sie, Frau Kramer-Stark. Die Wohnungssituation in Innsbruck ist?
Ausbaufähig in jeder Richtung.
Herr Blach?
Wir haben einen Notstand und wir müssen handeln.
Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Sie können diese Sendung auch wieder als Podcast nachhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.